Fleißigen Hörern der Sendung Mensch und Medizin muss man die mRNA-Technologie kaum mehr vorstellen. Geht es nach den Autoren zahlreicher Studien und medizinischer Arbeiten, soll die Anwendung im Zusammenhang mit Covid-19 aber erst der Anfang gewesen sein. Es vergeht kaum ein Tag ohne Ankündigung, in welchem Zusammenhang man mRNA allenfalls segensreich einsetzen könnte. Das macht den einen Hoffnung, den anderen eher Angst. Wie ist es um die Zukunft der mRNA-Technologie bestellt? Darüber spreche ich nun mit Dr. Tom Reimer, er ist promovierter Neurobiologe und Autor. Guten Tag, Herr Reimer.
Guten Tag.
Herr Reimer, als Durchschnittsmensch kennt man die mRNA-Technologie seit der Anwendung in den sogenannten Impfstoffen gegen Corona. Neu ist sie aber in dem Sinne nicht. Schon in den 60er Jahren haben Wissenschaftler an den Möglichkeiten einer solchen Messenger-RNA geforscht. Wieso hat es jetzt über ein halbes Jahrhundert gedauert, bis wir im Alltag damit konfrontiert wurden?
Ja, die Proteinsynthese ist ja im Allgemeinen ein sehr komplexer Prozess oder ein komplexer Mechanismus. Und um komplexe Mechanismen verstehen zu können, bedarf es natürlich einer enormen Zeit. Also wenn Sie alleine mal die Publikationen, die in der Zeit dazu entstanden sind, lesen, so können Sie erahnen, wie komplex dieser selbstorganisierende Prozess der Proteinsynthese ist. Und dann kann es Jahrzehnte dauern, bis wir dort Fortschritte machen als Wissenschaftler. Es ist beispielsweise schwierig gewesen, eine mRNA überhaupt erst herzustellen und sie dann noch in den Körper zu injizieren, ohne dass sie vom Immunsystem sofort eliminiert wird. Oder sie überhaupt erst in die Zelle zu bringen. Ja, denn eine mRNA dringt nicht einfach so durch die Zellmembran ein. Das sind alles Probleme, ja, wo mittlerweile einige Lösungen gefunden wurden, die das erleichtern.
Eine gewisse Rolle dürfte ja auch der Fortschritt in der Nanotechnologie gespielt haben, wo man eben die Teilchen schrumpft bis zum geht nicht mehr. Inwiefern hat jetzt der Einsatz von Lipid-Nanopartikeln jetzt konkret bei den mRNA-Präparaten zum Durchbruch verholfen?
Stellen wir eine mRNA her in einer beliebigen Gensequenz, was heute ganz einfach möglich ist. Und bringen sie in die Zelle, so kann sie immer noch erkannt werden vom Immunsystem und dringt auch nicht durch die Zellmembran. Verpacken wir sie jedoch in Lipid-Nanopartikel, ist sie im Prinzip getarnt. Das Immunsystem kann sie dann nicht mehr so leicht erkennen und sie kann die Zellmembran viel besser passieren. Lipid-Nanopartikel sind jedoch trotzdem Nanopartikel, das bedeutet also, sie sind sehr klein, sie sind damit auch sehr reaktiv, sie haben also im Vergleich zu ihrem Volumen, das sehr klein ist, eine sehr große Oberfläche und neigen durch diese große Reaktivität natürlich auch dazu, etwas in den Zellen zu machen, sich anzulagern, zu agglomerieren. Sie können beispielsweise auch verklumpen und sie können natürlich auch Immunreaktionen auslösen.
Also lauter Dinge, die man eben nicht möchte. Gibt es denn jetzt in der Pharmaforschung irgendwelche Bestrebungen, diese Tarnweste, die offenbar nötig ist, irgendwo so auszugestalten, dass Risiken und Nebenwirkungen eben gemindert werden?
Ja, sicherlich. Man will natürlich keine Nebenwirkungen haben. Aber wie gesagt, der Prozess der Proteinbiosynthese ist hochkomplex. Und wir arbeiten jetzt hier mit einer relativ einfachen Heuristik. Also wir verändern die mRNA, indem wir nicht natürliche mRNA nehmen, sondern indem wir einfach ein Nukleosid austauschen, das Uridin. Wir ersetzen das Uridin durch ein Pseudouridin. Das macht die mRNA, die künstlich hergestellte, also die modifizierte Messenger-RNA, wesentlich stabiler. Sie wird dann nicht mehr als mRNA erkannt. Und wir verpacken sie gleichzeitig in eine Lipid-Nanopartikelhülle. Das tarnt sie außerdem. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Nebenwirkungen vielfältig sein können, weil wenn wir in einen komplexen Prozess wie die Proteinbiosynthese eingreifen von außen, die mit vielen Variablen versehen ist, so besteht hier immer ein gewisses Risiko und eine relativ große Unsicherheit.
Welche laufenden Studien gibt es denn für den künftigen Einsatz von mRNA? Man hört ja eben dauernd, was noch alles damit bekämpft werden soll. Haben Sie da eine Übersicht?
Da laufen sehr viele Studien. Kürzlich ist eine Studie im Nature-Magazin erschienen zum Frameshifting. Also man forscht natürlich in allen möglichen Richtungen. Also wie kann man die mRNA noch besser verstecken? Wie kann man sie noch anders gestalten? Kann man vielleicht beispielsweise andere Nukleoside noch einbauen, dass sie noch besser in die Zelle eindringt, noch stabiler wird. noch weniger vom Immunsystem erkannt wird. Also es gibt dort in alle Richtungen natürlich Forschungen. Doch was wir in der mRNA-Zeit produziert haben, ist eine sehr große Gruppe an mit mRNA Behandelten und eine etwas kleinere Gruppe an Ungeimpften, die nicht mit mRNA behandelt wurden. Und dieser Datenschatz ist natürlich enorm. Also wir könnten jetzt die Nebenwirkungen, die ja offensichtlich zutage traten und treten, nehmen und gucken, was macht also diese mRNA in unserem Körper mit dem gesamten Organismen? Was gibt es alles für Nebenwirkungen? Wie vielfältig sind sie? Und wir können in der Kontrollgruppe gucken, was gibt es da auch oder was gibt es da nicht und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und das wäre für die Wissenschaft, wenn diese Daten erhoben werden, und ich denke, dass sie im Hintergrund auch erhoben werden, das dringt vielleicht nicht an die Öffentlichkeit, aber jeder seriöse Wissenschaftler ist natürlich an diesen Daten interessiert, ja, dass diese Daten erhoben werden und dann in die Forschung einfließen. Und dass wir dann wirklich dieses Grundprinzip der Wissenschaft, also die Falsifikation, also die Aufgabe der Wissenschaft ist es ja, ihre eigenen Theorien zu hinterfragen und die Wissenschaft versucht, ihre eigenen Theorien zu falsifizieren. Und das ist ja im Prinzip in der Corona-Zeit aus meiner Sicht passiert. Ja? Also wir haben die These aufgestellt, wir können mit einer mRNA-Injektion die Ansteckung oder die Infektion mit dem Coronavirus verhindern. Und das Ergebnis dieses Versuchs war, dass sowohl geimpfte Menschen und mehrfach geimpfte Menschen Corona bekommen haben oder sich angesteckt haben, wie auch ungeimpfte Menschen. Das ist eine positive wissenschaftliche Erkenntnis, die zeigt, dass so wie wir es jetzt machen, also mit den Lipid-Nanopartikeln und mit der mRNA, noch nicht gut funktioniert. Ja, und das ist natürlich die Erkenntnis, die in alle weiteren Versuche einfließen muss. Ja, beispielsweise die am Anfang jetzt erwähnte Publikation in Nature mit dem Frameshifting, das ist also durch eine künstlich in die Zelle gebrachte modifizierte mRNA, wird ein Frameshifting ausgelöst, also eine Verschiebung des Leserasters. Es werden also dadurch andere deformierte oder falsche Proteine hergestellt. Das ist also eine Nebenwirkung. Ja, es gibt natürlich viele weitere Nebenwirkungen, die auftreten können. Sie können sich das vielleicht so vorstellen, wenn man das anschaulich beschreiben würde, könnte man vielleicht einen Vergleich zu Rate ziehen. Wenn Sie beispielsweise ein Land haben mit einer Regierung, die Regierung sitzt in einem Palast und das Land ist von einer Grenze umgeben, dann kann man sich das so vorstellen, dass die Regierung jetzt die DNA ist. Ja, der Palast ist der Zellkern und die Grenze ist die Zellmembran. Wenn wir jetzt von außen jetzt Eindringlinge in dieses Land eindringen, was wird die Regierung dann machen? Sie wird versuchen, diese Eindringlinge zu bekämpfen. Ja, also die Eindringlinge machen irgendwas, was die Regierung nicht will. Und dagegen wird sich die Regierung natürlich wehren. Ähnlich ist es jetzt mit der mRNA. Wir bringen also eine künstlich synthetisierte mRNA in die Zelle, sodass die DNA das erkennt, also spätestens wenn sie an den Ribosomen translatiert wird, die mRNA wird es von der Zelle erkannt und sie wird etwas dagegen machen. Das kann sie auf vielfältige Weise machen. Die Regierung würde jetzt wahrscheinlich Polizei schicken, um den Eindringlingen das Handwerk zu legen. Und die DNA, die würde jetzt beispielsweise mehr Ribonukleasen produzieren. Das sind also Enzyme, die die mRNA abbauen. Nur als Beispiel, es gibt noch weitere Mechanismen. Beispielsweise kann die Zelle auch die Proteinsynthese komplett einstellen. Oder sie kann auch in den programmierten Zelltod gehen, also in die Apoptose. Also die Zelle stirbt dann ab, sie erkennt, da läuft irgendwas falsch. Ich gehe in den programmierten Zelltod, um die Gesamtheit zu schützen.
Da öffnet sich also ein weites Feld und ein besonders vielversprechender Bereich für die mRNA-Technologie ist laut diversen Versprechungen und Veröffentlichungen die Krebsimmuntherapie. Da geht es darum, dass man für jeden Patienten eine individuelle mRNA-Therapie entwickelt, die dann auf die spezifischen Krebszellen abzielt. Das klingt ja zunächst wunderbar, aber ist das realistisch? Kann das so individualisiert funktionieren?
Das kann man auch wieder nicht mit Ja oder Nein beantworten. Aber diese individualisierte Krebszelltherapie ist ein sehr schöner Ansatz, der jedoch auf einer einfachen, vielleicht zu einfachen Heuristik beruht. Also einer logisch nachvollziehbaren Annahme, die vielleicht so zu beschreiben ist. Also wir haben einen Tumorpatienten. Dann entnehmen wir aus diesem Tumorgewebe und sequenzieren das. Also wir entschlüsseln das Genom des Tumors. Das Tumorgenom exprimiert bestimmte Proteine. Und ich nehme mir dann eine Tumorsequenz, die ein bestimmtes Protein kodiert, von dem ich annehme, dass das sehr gut vom Immunsystem erkannt werden könnte, und baue daraus eine mRNA, die genau dieses Tumorprotein herstellen würde. Dann habe ich diese mRNA, das ist heute, wie gesagt, sehr einfach zu machen. Ich kann eine mRNA mit jeder beliebigen Sequenz drucken. Fast ist es schon so, dass man es fast drucken kann, ja. Und stelle also diese mRNA her und injiziere sie in die Zellen des Patienten. Diese Zellen stellen jetzt dieses Tumorprotein her und das wird wiederum vom Immunsystem erkannt und es erfolgt eine Immunreaktion gegen dieses Protein und damit, so die Hoffnung, auch gegen den Tumor oder die Tumorzellen, die sich noch im Körper befinden. Natürlich werden die Zellen, die dann der mRNA behandelt sind, die ja auch das Tumorprotein exprimieren, dann auch angegriffen vom Immunsystem. Das darf man vielleicht nicht vergessen. Das ist die allgemeine Heuristik. Und wenn das funktionieren würde, wäre das natürlich sehr schön. Aber es gibt halt, wie gesagt, sehr viele unverstandene Dinge in der Proteinsynthese, wie beispielsweise die Regulationsmechanismen, die Qualitätskontrolle, ja, das Splicen, die Initiation der mRNA-Translation. Diese ganzen Sachen sind hochkomplex und ich würde vorschlagen, dass man erstmal wieder etwas mehr in die Grundlagenforschung geht und versucht, mehr Facetten dieser Proteinsynthese zu verstehen. Aber wie gesagt, das ist ein guter Ansatz, der aber, wenn man diese einfache Heuristik der individuellen Krebstherapie, dieser sehr komplexen, sich selbst organisierenden Mechanismen der Proteinsynthese gegenüberstellt, so wirkt sie zu einfach gedacht.
Sie klingen, Herr Reimer, so ein bisschen vorsichtig fasziniert von dieser Technologie und Sie haben in einem Wissenschaftsblog mal geschrieben, dass im Zusammenhang mit mRNA eine Selbstüberschätzung gepaart mit Profitgier auftreten könne. Können Sie das zum Schluss näher ausführen? Was haben Sie damit gemeint?
Ja, das muss man vielleicht noch ein bisschen trennen. Ja, die Selbstüberschätzung, die sehe ich halt darin, dass der Mensch heute ein bisschen, wie das Albert Schweitzer ausgedrückt hat, die Ehrfurcht vor der Natur verloren hat und denkt, die DNA ist ein einfacher Code und ich kann jetzt Gott spielen und alles herstellen, was ich möchte. Ich kann jede Krankheit bekämpfen, indem ich einfach mRNA drucke und die macht mir die Proteine, die ich will. Ich bringe sie in die Zelle und alles ist gut. Ich kann Lebewesen herstellen unterschiedlichster Art, indem ich einfach DNA herstelle. Das ist für mich halt dieses Vergessen, dass es da vielleicht doch noch etwas gibt, dass wir mit unserem strukturierten Gehirn, das häufig in Mustern denkt und linear denkt, ja, dass wir diese Nichtlinearitäten, die es häufig in der Natur gibt oder die sie nach meiner Meinung sogar bestimmt, dass wir die schwer erkennen können, ja, und dass wir da diesen Respekt oder die Achtung vor diesem Unbekannten vielleicht ein Stück weit verloren haben und uns selbst überschätzen. Das ist meine Vermutung, ja. Und zur Profitgier, na, wir leben in einer Welt, die vom Profit und vom Geld und von der Macht bestimmt wird. Und so ist es natürlich klar, wenn wir jetzt so wie eben diese einfache Heuristik haben, die leicht nachzuvollziehen ist, dass natürlich auch versucht wird, damit Geld zu machen. Also wenn ich jetzt als, sage ich mal, Anleger oder Investor diese Heuristik sehe, dann klingt das für mich logisch, dann stecke ich da mein Geld rein. Kaufe Aktien oder investiere halt irgendwie anders in das Unternehmen. Und so dient das Ganze natürlich auch der Profitgenerierung. Ob das nachher letztendlich dann wirklich aufgeht, ist halt die andere Frage. Denn Wissenschaft beruht immer auf Versuch und Irrtum. Und die mRNA-Zeit war ja auch ein Irrtum. Also diese Falsifikation nach Popper ist halt ganz wichtig. Und positiv zu sehen, ja, also das hat nicht geklappt und jetzt ist halt die Frage, klappt das mit dieser individuellen Krebstherapie jetzt erstmal auch nicht oder klappt das? In dem Artikel meinte ich aber, glaube ich, noch einen anderen Punkt und zwar, da ging es, glaube ich, wirklich um die Corona-mRNA-Behandlung. Es ist ja so, wenn ich als Investor in ein Unternehmen sehr viel Geld investiere, möchte ich ja auch letztendlich einen Profit daraus ziehen. Und wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe jetzt da so viel Geld reingesteckt, aber es funktioniert nicht, dann bin ich als Investor natürlich irgendwie bestrebt, trotzdem Profit draus zu machen. Und das kann natürlich dazu führen, dass eine unausgereifte Technologie dann zur Anwendung kommt, einfach nur um den Profit doch zu realisieren.
Der Neurobiologe und Autor Tom Reimer über mögliche künftige Anwendungen der mRNA-Technologie und ob uns das hoffen oder bangen lässt. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.